Willkommen bei der Bestseller Code, dem Podcast von Nummer 1 Spiegel Bestseller Autorin Beate Balz und dem mehrfachen Spiegel Bestseller Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede.
Der Podcast für alle, die ein eigenes Sachbuch schreiben und damit mehr erreichen wollen.
Sichtbarkeit als Experte, neue Kunden und eine Botschaft, die Menschen erreicht.
Hier gibt es Klartext, viel Know-how und echtes Insiderwissen aus erster Hand.
So, Jan, ich habe heute mal wieder eine Frage an dich.
Ja.
Du arbeitest ja nun mit vielen Autoren zusammen oder zukünftigen Autoren. Welches Problem haben denn die meisten Autoren bei ihren Büchern, wenn sie die schreiben?
Die wissen zu wenig. Okay,
Scherz.
war ein
Was
Test.
noch?
War ein Test.
Ja.
Nein, das Hauptproblem ist natürlich, dass sie mich nicht beauftragen, das Buch zu schreiben. Auch nicht. Nein, das
Versuch's
Hauptproblem.
noch mal.
Na gut. Weniger arrogant. Soll ich es nochmal? Weniger. Okay.
Nein.
Das Hauptproblem, was ich immer wieder erlebe, ist tatsächlich Rhythmus. Man schaut sich ja ein Buch an und liest das gerne. Wenn man eins kauft oder in der Buchhandlung steht, liest man da dran so ein bisschen rum, 3-4 Seiten und hat irgendwie das Gefühl, da passt irgendetwas. Und das ist manchmal nicht so leicht zu greifen. Und ich glaube, über allem steht so ein nicht ganz dingfest zu machendes Konzept, das ich als Rhythmus bezeichne. Das heißt, die Menschen, die ein Buch schreiben, wissen ja ganz viel, viel zu viel und versuchen dann in der Regel die Infos irgendwie in ein Buch zu packen. Und wir haben ja schon ein paar Podcasts darüber verloren, dass wir über die Methode gesprochen haben, dass wir über diesen langsamen Aufbau in 1, 2, 3, 4 Schritten, in drei, was weiß ich, Bubbles, die irgendwie zusammengeführt werden, so, ne? Autorität, Relevanz und Sichtbarkeit ergeben dies oder so. Und das ist alles ganz hilfreich, aber so vom großen Ganzen bis in den kleinsten Satz eigentlich, bis in den Absatz zumindest, geht es immer wieder um Rhythmus, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel, dass du mal was ganz vielen Experten und ich würde sagen deutlich über 50% der Experten, die ein Buch schreiben wollen, passiert, ist, dass sie einen Informationsüberhang haben. Die wissen halt einfach ganz viel über ihr Thema. Die können ganz tolle Zahlen berichten. Die können die Zusammenhänge bis ins Detail ausformulieren. Die wissen noch 7 Nebenbedingungen, die es braucht, damit aus A B wird und solche Sachen. Und was denen häufig abgeht, erlebe ich immer wieder, ist zum Beispiel Geschichten einzubauen. Und ich glaube, immer ein gutes Sachbuch, und das gilt heute mehr denn je wahrscheinlich, weil eine meiner frechen Thesen ist immer, Bücher werden ein bisschen dümmer auf eine Art, also ein bisschen inhaltsleerer, ein bisschen leichter verständlich. Das hat was damit zu tun, dass wir alle die Nase ständig in die sozialen Medien halten und irgendwie eine Info, die uns nicht sofort interessiert, auch gerne wegwischen. Und da braucht es ein bisschen das Standbein und das Spielbein beim Schreiben, glaube ich. Also du musst schon dieses Standbein in den Informationen haben. Aber du brauchst auch immer wieder das Spielbein, dass die Leute mal durchatmen können oder dass die die Chance bekommen, einen anderen Zugang zu deiner Information zu bekommen. Und würdest du wahrscheinlich auch sofort sagen, hast du auch irgendwann schon mal im Podcast gesagt, die Königsdisziplin ist natürlich die Information an die gute Geschichte zu knüpfen, dass die Leute sich die Geschichte merken und darüber die Information hängen bleiben, weil ich sage ja immer, ne, 333 bei Isoskalerei. Das haben wir irgendwie alle in der Schule gelernt, ne?
Ich
Jetzt,
nicht.
Du nicht? Okay.
Nee.
Dann macht der Test keinen Sinn, weil alle, die das noch kennen aus der Schule, da könnte ich jetzt mal sagen, und wer gegen wen? Wer war's? Die Info fehlt dann manchmal schon, weil dieser Satz ist so lustig. 333 bei Isos-Keilerei. Aber wer gegen wen? Warum? Worum ging's? Ne? Man weiß es nicht.
Ja. Ja. Aber sehe ich ganz genauso. Die Unterhaltung ist halt das Entscheidende auch in so einem Buch, weil sonst wird es eben schnell ein Fachbuch. Und wir wollen ja kein Fachbuch schreiben oder eine Doktorarbeit, sondern es soll ein unterhaltsames, vielleicht auch manchmal so ins Seichte rutschendes Sachbuch mit informativem Inhalt sein, weil genau an diese Sachen erinnert man sich ja auch, ja. Also wenn ich mir, ich kann ja immer wieder auch mein erstes Buch mit heranziehen. Gut, ja, es ist ein Ratgeber, es ist ein Gartenbuch. Aber was haben wir als Rückmeldung, als Feedback von den Kunden bekommen? Nicht, welche Arbeiten da im Frühjahr gemacht werden müssen im Garten oder wie irgendwelche Pflanzpläne sind. Nein, der Dackel, was wir auf Seite sowieso da losgelassen haben, oder die persönliche Anekdote, warum die Beete immer größer geworden sind und so weiter. Also solche kleinen Nebenschauplätze, wo die Leute schmunzeln konnten zwischen den ganzen anderen Informationen und gut, in unserem Fall auch viele schöne Bilder, damit der Geist sich auch wieder erholen kann, was ja im Sachbuch dann doch eher weniger ist. Aber das muss man eben dann halt auch da, dann im Sachbuch, eben so mit Text halt hinkriegen, ne? Das sage ich ja immer dann auch meinen Kunden. Du musst versuchen, in den Köpfen deiner Leser Bilder zu erzeugen. Und idealerweise beim Ratgeber kannst du es natürlich tatsächlich mit dem Bild machen. Im Sachbuch musst du es halt so locker, luftig, unterhaltsam schreiben, dass da das Bild eben im Kopf der Leser entsteht.
Absolut. Und das ist auch viel schöner, als zu viele Informationen reinzupacken, ne? Das ist das, was ich eben
Genau.
sagte. Genau. Und dann kommst du in so einen Rhythmus. Dann haben die das, dann haben die Leser das Gefühl, dass sie irgendwie sich von einer guten Geschichte zur nächsten hangeln, ohne dass du jetzt in den Duktus gerätst als Autor, dass du so der Märchenonkel bist, ne? Der noch ein Schwank aus seiner Jugend und noch einen über seine Kunden und so. Das soll halt auch nicht passieren. Dann wird's halt
Ja, stimmt.
seicht, wie du eben sagtest. Und das
Ja.
merken die Leser auch ganz schnell. Die wollen das zwar leicht verständlich, aber die wollen ja nicht für dumm verkauft werden. Das ist dann noch gefährlich hart am Wind gesegelt am mitunter. Das soll auch nicht passieren. Aber das, ich finde, du siehst das schon einer Seite an, ob du gut diese Dinge mit Rhythmus beherrschst.
Ja.
Weil, wie du gerade gesagt hast, dem Sachbuch gehen in der Regel die schönen bunten Bilder ab. Und dann kannst du es sprachlich machen, aber das fängt schon damit an, wenn du so Bleiwüsten schreibst. Das habe ich ganz häufig. Wenn Kunden mir Manuskripte schicken, dann sage ich die Enter-Taste. Welche Gefühle hast du zur Enter-Taste? Drück sie mal zweimal. Mal schauen, wie der Text dann aussieht.
Ja,
Und
das
das macht
ist
schon was. Einfach die Wahrnehmung der einzelnen Seite. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich nicht durch so eine Bleiwüste quälen. 33 Zeilen Text, wo du als Leser durch musst. Und das Auge kann sich nie irgendwo festhalten. Das ist wirklich, also die Wüste, ne? Du läufst und läufst und es findet kein Ende. Dein Auge hält sich nirgendwo fest. Dann ist das schon schön, wenn so eine kleine Oase als Absatz oder als Zwischenüberschrift mal daherkommt. Oder eine Grafik. Manche Leute machen Grafiken rein, die sich die Leser mitunter gar nicht so genau anschauen oder sagen, okay, cool, ne, habe ich kurz drüber geschaut, kapiere ich, aber es lockert die Seite einfach auf. Also das geht wirklich von bis vom großen Ganzen. Wie viele Geschichten kann ich reinpacken? Leichtigkeit bringe ich rein, bis wirklich zu so ganz strukturellen Sachen wie den blöden Absätzen, die helfen.
Oder Zusammenfassung, oder du hast einen wie so eine Art Merksatz, den du dann so einrückst oder speziell hervorhebst, noch irgendwas, genau. Und es ist ja, was ich immer meinen Kunden auch sage, man muss sich ja auch selbst mal hinterfragen. Wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen, ne? Thema abnehmen, liest ein Abnehmbuch und du liest die ganze Zeit und sie müssen darauf verzichten und dann das und Sport hier und dann wichtig ist, wenn sie die Sportübung machen, dann bauen sie die Muskeln auf und dann denkst du immer, okay, gut, okay, ich probiere doch eine andere Methode. Aber wenn du dann so ein Buch hast, wo dann vielleicht auch noch eben so in einer witzigen Form, ja, Uschi, die geht jetzt mit ihren drei Speckröllchen, wirft sich in ein neues Fitness-Outfit, natürlich ein bisschen mit etwas weiterem Umfang, damit er nicht die Rollen gleich sonst wie im Fitnessstudio zu sehen sind, und dann astet sie sich da ab und probiert dann diese Übung. Und du bist ja gedanklich und bildlich im Kopf, ja, Kopfkino, ne?
Ja.
Fühlst du mit Uschi mit, wie sie dann da mit zitternden Armen versucht, einen Liegestütz da irgendwie zu machen, damit sie da aufbaut. Und ja, also so, ja, wenn man dann sagt, das liest man ja auch viel, viel mehr, weil man immer denkt, ach ja, oh Gott, ja, bei so vielen Sachen, man erkennt sich ja selbst wieder, ne? Siehst, du bist dann in Gedanken nicht nur die Uschi, sondern du bist dann selbst diejenige, also ich kann auf alle Fälle von mir reden, bei im Liegestützen würde ich genauso wie Uschi aussehen. Aber ja, und dann liest man weiter, weil man das irgendwie charmant findet. Und trotzdem kriegst du ja die Infos mit, dass du dann weißt, aha, wenn ich ein bisschen Sport mache und so, dann baue ich Muskeln auf, dann habe ich einen höheren Kalorienverbrauch, also nehme ich ab. Und wenn ich dann noch das und das esse und so, ja, so halt, ne? Das ist dieses Bilder am Kopf
Ja, also
produzieren, Kopfkino halt, ne?
weißt du, wo der diesjährige Klischeepreis für Podcaster verliehen wird? Dann würde ich da schon mal ein Zimmer mieten für den Abend der Verleihung. Ich fürchte, wir sind nominiert hiermit.
Ja,
Nein,
wäre
kleiner
doch mal was,
Spaß.
ja. Ach.
Was mir dazu einfällt, zum Beispiel, ist der Versuch, den man immer wieder erlebt, theoretische Modelle reinzubringen als Experte ins Buch. Und die dann durchzuexerzieren und durchzudeklinieren. Ne? Also zu sagen, wenn Sie von A bis Z das mal verstehen wollen, hier ist die Chance. Auf den nächsten 80 Seiten rolle ich Ihnen das mal aus. Oder zu sagen, kann ich so ein Pars pro Toto finden? Also Pars pro Toto, ne? Ein Teil fürs Ganze, ist ein rhetorisches Stilmittel eigentlich. Alle unter einem Dach steht für alle in einem Haus, dann ist das Dach der Teil und das Haus das Ganze. Und so in dieser Idee so ein bisschen schaue ich mir immer an, kann ich vielleicht einen kleinen Teil nur einer Sache erklären, die aber stellvertretend fürs Ganze ist. Zum Beispiel haben wir mal ein Buch geschrieben über Sichtbarkeit. Und da ging es darum, dass viele Konzerne viel Sichtbarkeit erzeugen und auch viele Freiberufler, Selbstständige, Wissensexperten viel Sichtbarkeit erzeugen und haben Millionen Klicks hier und tausende Aufrufe da. Und dann haben wir gesagt, seid euch nicht zu so sicher, dass das schon die ganze Miete ist. Und haben nach einem Beispiel gesucht. Das kannst du natürlich groß theoretisch, du kannst sagen, bei der Reichweite müssen sie darauf achten, was ist der Tausender Kontaktpreis und was ist, wie viele Leads und Conversions kriegen Sie pro View mit Ihrer Sichtbarkeit. Das kannst du alles ausrollen. Ich habe schon sieben Fremdwörter verwenden müssen, um was zu erzählen, was sowieso keiner versteht, hätte ich beinahe gesagt. Oder wir haben dann was anderes getan. Wir haben dann eine Geschichte gesucht von, jetzt muss ich nachdenken, einer Influencerin, die, ich glaube, 1, 2, 3 Millionen Follower hatte in irgendeinem Kanal, weiß ich auch nicht mehr, ehrlicherweise, spielt auch keine Rolle. Und die wollte dann ein T-Shirt promoten. Die hat sich überlegt, sie macht so eine Modeserie, will das promoten. Und dann hat sie sich einen Hersteller gesucht, der die T-Shirts für sie machen würde. Und dann hat er gesagt, ja, kriegen Sie denn 100 verkauft? Und dann hat sie gesagt, Freunde, wollt ihr mich veräppeln? Ich habe 3 Millionen Follower. Und dann hat sie gesagt, ja, verkauft doch mal 100. Und dann ist sie da reingegangen und hat diese 3 Millionen Follower penetriert bis zum letzten Tage und hat gesagt, kauft mein T-Shirt. Und sie hat irgendwie 5, 3, weiß ich nicht, T-Shirts verkauft. Und musste hinterher sagen, das war einer der beschämendsten Momente in ihrem Leben. Und man konnte das auch richtig mitfühlen. Sie hat dann hinterher sich entschuldigt bei der Firma und so und hat das ja irgendwo mal erzählt. Sehr mit, so dass man mitfühlen konnte.
Ja.
Und mitreißend eigentlich. Und das ist so ein Pars pro Toto für diese ganze Geschichte, dass Sichtbarkeit
Ja.
nichts wert ist. Das kannst du lang und breit langweilig erzählen oder du nimmst eine solche Geschichte. Und das hat, glaube ich, was mit Rhythmus zu tun, weil
Ja.
wir ja gerne Geschichten hören und gerne mitfühlen und empathisch sind, die meisten. Und genau.
Ich finde ja immer spannend, sich mal so Werbung, Fernsehwerbung anzugucken. Denn da sieht man nämlich auch immer, und das kann man ja auch dann für sein Buch so ein bisschen mit adaptieren. Also gerade so bei der amerikanischen Werbung fällt es mir noch viel mehr auf als jetzt zum Beispiel bei der deutschen Werbung, dass immer ein Gefühl transportiert wird.
Ja.
Also nie, sage ich mal, also klassisches Beispiel, Drei-Wetter-Taft, ne? Da siehst du dann die Business Lady, die da aus ihrem Privatjet aussteigt, es ist windig und die Frisur sitzt, ne? Drei-Wetter-Taft und so.
Das
Da
die
wird
mit
nicht
den drei
erklärt.
Röllchen?
Die Uschi?
Oder ist das?
Nicht ganz, ja. Aber ja, da ist eben so dieses, Da wird nicht erklärt, ach, das ist das Haarspray, das hält bei jeder Wetterlage und so weiter. Die transportieren das Gefühl, die zeigen eben auch da, klar, die können das natürlich in Bildform oder darstellen. Und man selbst als Autor muss es halt eben mit Worten hinkriegen. Aber überall ist es eben so, dass die Leute sofort spüren, was damit gemeint ist dann, ja. Oder irgendwie Nike, just do it, ja, so dieses, ja, oder auch wenn du dann irgendwo Parfum oder sonst irgendwie sowas. Es ist dann immer, wie du dich dann fühlst, nicht wie das riecht oder so, sondern ach du, wenn du das aufträgst, dann fühlst du dich gleich wie, keine Ahnung, Sophia Loren oder was weiß ich, ja. Aber so dieses, das so ein bisschen so ein Gefühl transportieren. Und das kann man sich so ein bisschen auch mal da abgucken und überlegen, Mensch, wie könnte ich denn mein trockenes Thema vielleicht, meinen Sachinhalt so transportieren, dass man da irgendwie entweder eben so diese Bilder im Kopf bei den Lesern entstehen lassen kann oder eben so das Gefühl, was ich damit transportieren will. Was ist das Gefühl dahinter vielleicht, um sich dann so mal ran zu nähern und zu überlegen, Mensch, wie könnte man es dann schreiben, damit man sich auch von der Masse abhebt. Ja, und nicht immer nur so ein Sachbuch schreibt halt, wie jeder andere auch.
Ja, oder schlimmstenfalls ein Fachbuch, ne?
Naja, ja.
Da ist ja auch etwas Befreiendes drin, etwas Schönes drin, weil man muss ganz viele Sachen auch einfach nicht schreiben. Ne? Ich habe immer dieses
Ja.
blöde Beispiel, also wie unterscheidet man denn ein Sachbuch oder ein Fachbuch, werde ich manchmal gefragt. Dann, wenn ich mir Sachen angucke und schreibe, na, da bist du aber schon ein bisschen Richtung Fachbuch unterwegs. Das ist so einer der ersten Aufschläge, die man machen kann. Dann sage ich immer, ich habe kein schöneres Beispiel, aber ich sage immer, in einem Sachbuch schreibt man, Menschen verhalten sich in bestimmten Situationen ein bisschen wie Delfine. Ne? Wir glucken gerne zusammen in Gruppen und so und haben ein paar gemeinsame Ziele und dann funktioniert das einfach besser. Wir sind halt so Herdentiere oder so. Oder bei Delfinen sagt man, glaube ich, Schulentiere. Aber so. Und dann, das ist ein Sachbuchstil, in dem du diesen Vergleich einfach hernimmst zu den Delfinen oder so, der aber auch nicht alles erklärt. Es gibt auch Sachen, ne? Also da sind wir auch keine Delfine. So. Und da sind auch klare Unterschiede. Und das kehrt man damit ja ein bisschen unter den Teppich, diese klaren Unterschiede. Man vereinfacht. Und dann sage ich, ein Fachbuch würde schreiben, Delfine leben in Schulen und Verbänden und gestalten ihren Lebensalltag dadurch. Es hat viele Vorteile in Bezug auf Jagd und Fortpflanzung. Und dann kommt aber noch so ein Satz, aber 1978 wurde vor der kalifornischen Küste mal ein einzelner Delfinbulle, weiß nicht, sagt man das dann, beobachtet. Hier ist noch weitere Forschung notwendig, warum er sich den normalen sozialen Gefügen entzogen hat. Ne? Das ist dann so Fachbuch. Da rührst du dann
Fachbuch.
noch alle Infos, die es braucht, um das ganze Bild zu haben, rein. Und das Sachbuch macht das eben manchmal auch nicht. Das Sachbuch entlastet sich selbst und den Leser manchmal von
Ja.
wenn, dann, aber und ne, if.
Ja. Und der Ratgeber ist dann noch mal eine Stufe niedriger, weil im Ratgeber konkurrieren ja die Bilder mit dem Text. Also musst du die Texte ja noch mehr komprimieren, damit du beides reinkriegst. Das finde ich immer ganz spannend, weil da musst du richtig viel weglassen, und trotzdem ja deine Infos. Also ich meine, du willst ja jetzt nicht nur ein Bilderbuch haben, aber du brauchst beim Ratgeber brauchst du ja sowohl Bilder als auch Text, und der muss dann halt on point sein dann und soll aber trotzdem irgendwie noch witzig wirken. Also das ist dann bei mir kam es dann immer so vor, ich habe mit der Lektorin wirklich Stunden da gesessen und es kam mir vor wie Puzzle. Was packt man wo jetzt rein? So, aber dass auch dann der rote Faden ja noch vorhanden ist. Storytelling muss ja trotzdem auch mit rein, aber trotzdem müssen sich auch bestimmte Layout-Typen, ist ja dann beim Ratgeber noch mal anders als jetzt zum Beispiel beim Sachbuch, bestimmte Layout-Typen müssen sich wiederholen. Gerade wenn man jetzt so immer dann jetzt, wie bei uns zum Beispiel beim Gartenthema, hast du ja nun die zum Beispiel eben entweder Monate oder du hast dann die Jahreszeiten, und dann wiederholen sich da halt bestimmte Layout-Typen danach immer wieder, damit der Leser wieder weiß, ah ja, jetzt genau, jetzt beginnt zum Beispiel ein neues Kapitel oder ach ja, das, ne? So, und dann musst du da richtig puzzeln und gucken, oder dann hast du plötzlich dann einen Sachverhalt. Und dann reicht aber der Text nicht von der Länge. Dann, ja, weil du brauchst zwei Balken nebeneinander, die müssen aber gleich lang sein. Dann musst du dann da noch ein paar Sätze dann ergänzen, damit es dann auch optisch wieder gut aussieht. Also da ist dann viel Fummelarbeit dann auch
Ja,
noch.
stimmt. Aber das ist eigentlich in dem Wort Ratgeber und in der Abgrenzung zum Sachbuch steckt eigentlich auch noch eine schöne Erkenntnis. Denn ich glaube, ein Ratgeber darf dir einen Rat geben als Leser. Und beim Sachbuch würde ich mir das immer zweimal überlegen, ob ich meinem Leser einen Rat gebe. Ein Fachbuch würde das nie tun. In einem Fachbuch über, weiß ich nicht, Delfine steht ja nicht, ne? Was dann jetzt, keine Ahnung, wie man mit Delfinen umzugehen hat, das beschreibt wahrscheinlich nur, ist super deskriptiv. Und ein Ratgeber ist ja wirklich im Wortsinne darauf ausgerichtet, da möchte ich schlauer werden. Ne? Manchmal haben
Ja,
die noch so eine
stimmt.
kleine Sonderlösung, dann hast du noch so Zeilen, Leerzeilen zum selber einfügen oder eine leere Seite, wo du dir deine wichtigsten Notizen machst. Dann denke ich immer, der hat sich sogar noch den Rat gespart, der sagt, findet es halt selber raus.
Ich gebe dir
Aber,
einen Wink, den Rest kannst du selbst
genau,
rausfinden. Ja.
genau. Ja, melde dich, wenn du was weißt. Ich bin auch interessiert. Und beim Sachbuch würde ich immer sagen, wählst du schon aus, was du darstellst, lässt auch Sachen weg. Aber ich finde, ein gutes Sachbuch funktioniert auch immer so, dass du sagst, ich mache dir mal einen ziemlich guten Vorschlag, wie ich die Sache denke. Ich zeige dir mal ein Konstrukt und ich glaube, das hilft dir schon ziemlich weit. Aber das ist nicht unbedingt so, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist, dass du das unbedingt umsetzen musst und dass es nur diesen Weg gibt. Also das ist dann schon wieder ein bisschen mehr Richtung Fachbuch vielleicht, wo so nicht die allerletzte Konsequenz gezogen wird. Und das, glaube ich, mögen Leser beim Sachbuch auch. Wenn ich mir ein Fachbuch kaufe und da steht drin, bei dir jetzt im Garten, hier könnte eine Pflanze stehen, dann würden die Leute sagen, ja, was denn für eine? Also ich muss schon mehr wissen. Und im Sachbuch ist es so ein bisschen, dass du manchmal sagst, also ich zeige dir einen guten Weg, wie man es machen kann, aber es muss nicht deiner sein. Zum Beispiel, wenn du Sichtbarkeit aufbauen willst, dann zeige ich dir drei coole Plattformen, wo man das gut machen kann. Aber da darf auch der Satz rein, manche sind auch nicht der Typ für TikTok. Ne? Manche sind da tänzerisch einfach zu schwach. Und dann schau halt mal nach LinkedIn. So.
Da brauchst du bloß stehen, da musst du nicht
Aber
tanzen,
so
ja.
stehen, genau.
Genau.
Da sieht es dann auch keiner.
Ja, das stimmt,
Ja,
ja.
also das ist so ein
Ja.
bisschen die Geschichte. Ich glaube, es geht am Ende des Tages immer um Rhythmus. Und das wirklich, um das nochmal zu sagen, vom Großen ins Ganze, vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Große. Und bei Sätzen muss man sich da ein bisschen reinfuchsen, wie das funktioniert. Also, wie viele Wörter pro Satz sind gut? Sind meine Sätze dann aber auch immer gleich lang? Das
Oh
ist ganz
ja.
spannend, wenn man sich anschaut, wenn du irgendwie so durcherzählst, eine Geschichte mit immer so Sätzen, das ist ein ganz gutes Maß, so 9, 11 Wörter. Viel mehr sollten es gar nicht sein. Also die berühmten Bandwurm-Sätze, wo man mal in der Schule gelernt hat,
Schachtelsätze.
ne? Ab 8 Komma, Kommata pro Satz erkennst du das Genie, ne? Nicht so gut. Kein guter Tipp. Und dann machst du so einen ganz guten Rhythmus, Erzählrhythmus, 7, 11, 12, vielleicht auch mal, weil du großzügig bist, 13, 14 Wörter, aber damit gehst du durch den Satz und dann plötzlich machst du einen Satz, der besteht nur aus 2 Wörtern oder einem mit Ausrufezeichen. Dann kannst du ja dadurch den Rhythmus auch beeinflussen, dass natürlich dieser kurze Satz viel mehr Kraft kriegt. Weil plötzlich ein Rhythmuswechsel da ist. Ne? Wir kennen das in der Musik. Da dudelt ein Lied irgendwie her und dann plötzlich kommt der Abtempo-Song ins Spiel. Dann geht das hinten raus nochmal, gibt das nochmal richtig Gas. Ne? Gibt es schöne, ganz tolle Stücke in der Musik, die genau damit spielen, dass plötzlich hier Götterdämmerung, ja, gibt das Ding Gas. Und dann hinten raus leiert es vielleicht auch mal wieder dahin und lässt ein bisschen Pause und dann gibt es mal wieder Gas. Also das ist wirklich auch Rhythmus. Und genau so kannst du mit Rhythmus im Text auch deinen wichtigen Aussagen eine besondere Kraft geben, wenn du da ein Gefühl für hast. Wenn es dann eben nicht so hinleiert und nicht die ganze Zeit hinleiert, dann freut das auch den Leser. Wenn dann mal ein Zwei-Wort-, Drei-Wort-Satz oder nur ein einfaches Wort am Ende eines Absatzes steht, dann hast du schon wieder das Beste aus zwei Welten zusammengemischt. Dann bist du auf der Ebene der Satzlänge und optisch einfach auf der Seite, da super im Rhythmus und hast eben gerade mehr Kraft gegeben. Sowas ist dann schon cool. Und da kriegt man ein Gefühl für, ehrlicherweise. Da gebe ich immer den Tipp, lies dein eigenes Zeug mal vor.
Ja,
Wenn
oh
du
ja,
dann das
das ist
Gefühl
gut.
hast, Donnerwetter, ich kriege schwer Luft zwischendurch. Und jetzt wäre mal schön,
Sehr
wenn der
schön.
Satz aufhört, weil sonst habe ich diesen großen Schnaufer da so mittendrin. Dann mal drüber nachdenken. Also vielleicht ja, ein
Das
guter
Gutes,
Sachbuchsatz
ja.
sollte dich nicht dem Erstickungstode nahebringen.
Ja, das ist doch mal super Takeaway-Wissen, ja. Also
Genau.
kurze Sätze, damit du Atempausen machen kannst, damit der Leser auch mal Luft holen kann im übertragenen Sinne. Dann Absätze gern einbauen oder optische, grafische Unterbrechungen, damit das Auge des Lesers sich auch mal erholen kann. Bilder im Kopf der Leser erzeugen, wenn man jetzt nicht im Ratgeberbereich unterwegs ist, wo man Bilder sowieso einsetzen kann, aber im Sachbuchbereich. Und also würdest du mir zustimmen, wenn man sagt,
Nein.
zwei
Ach
Drittel
so, ich habe
unterhalten.
dich verhindert.
Moment mal, Herr Barkfrede. Nein, aber also ich würde nämlich auch sogar sagen, dass die Formel lauten sollte: zwei Drittel Unterhaltung und ein Drittel Ernsthaftigkeit sozusagen. Das macht schon, weil ich sage mal, in der Unterhaltung hast du ja auch schon Content mit drin, aber dass das so, also so würde ich es fast halten.
Ja, kommt ein bisschen aufs Thema an, ne? Wenn du jetzt über den Welthunger schreibst, dann
Ja,
ist
ja.
würde ich manchen Gag auch einfach mal unter den Tisch fallen lassen,
Ja,
der einen so
gut.
ein, aber.
Unterhaltung heißt ja nicht, dass es immer geckig sein muss. Das kannst ja auch passende Stories dann,
Das ist
ne?
ganz wichtig vielleicht. Unterhaltung ist wirklich nie, also hat was mit Witz zu tun, definitiv. Manch einer schreibt auch gerne witzig, aber Witz entsteht ja nicht durch Pointen unbedingt, die so sind, dass du dir auf die Schenkel klopfen möchtest beim Lesen, wie lustig das ist. Ne? Also Witz in einem Buch muss überhaupt nicht dafür sorgen, dass die Leute lachen, sondern das kann mal so ein leichtes Schmunzeln sein, das kann mal das Gefühl haben, dass die Leute das lesen und haben so ein bisschen Pfefferminz fürs Gehirn, sage ich immer, ne? Dass sie so denken, ist irgendwie ein erfrischender Gedanke. Das ist dann schon witzig und das kann manchmal das schon sein, aber das solltest du auf jeden Fall versuchen reinzubringen, dass die Leute immer mal wieder ein Aha-Erlebnis haben. Auch der Rhythmus von Aha-Erlebnissen, auch der Rhythmus von gefühlten Fortschritten, die sie mit deinem Buch machen, Erkenntnisfortschritten oder Fortschritte darin, was sie vielleicht jetzt als Conclusio mitnehmen, dass sie damit etwas tun können. Der Rhythmus von Fremdwörtern, die du verwendest, der hat was damit zu tun, wie gut sich das Buch lesen lässt. Manchmal ist das ganz gut. Manchmal möchtest du ein Fremdwort wie Conclusio, wo ich gleich mal nachgucken muss, was das heißt, reinbringen.
Klingt auf alle Fälle gut, ja.
Und weil du sagst, okay, das ist ein ganz wichtiges Fremdwort. Wir bringen das Ganze jetzt auch mal aus diesem Seichten, mal kurz ziehen wir es ein bisschen hoch. Jetzt wird es mal wichtig. Auch da passiert was, wenn das plötzlich ein Fremdwort ist, was du nie benutzt. Hat das einen anderen Rhythmus? Das macht etwas. Das bindet etwas Aufmerksamkeit in dem Moment.
Das
Und all
stimmt.
solche Sachen. Das ist alles Rhythmus. Und das ist ein bisschen ehrlicherweise wie Fahrradfahren. Das ist schon gut. Wenn man sich mal draufsetzt und fährt und schreibt und macht und tut, dann wird das auch in der Regel besser. Ja, das ist.
Aber soll ich dir mal was sagen?
Ja.
Jan, ich glaube, ich habe ja die Befürchtung, dass wir heute mit unseren ganzen Tipps, worauf man achten soll und wie man was macht, die Leute so verunsichert haben und sagen, ach du Schande, wie soll denn das jetzt funktionieren? Ich soll also Pointen einbauen, ich soll Unterhaltung einbauen, ich soll keine Schachtelsätze machen, ich soll aber trotzdem den Inhalt reinbringen, ich soll Bilder im Kopf der Leute erzeugen. Oh Gott, ich glaube, ich fange gar nicht erst an zu schreiben, habe ich fast die Befürchtung. Aber auch da haben wir ja wieder, können wir ja wieder mal erwähnen, haben wir ja unsere Bestseller Mastermind Community für alle, die sagen, oh Gott, ja, wie mache ich es denn jetzt nun konkret? Können wir ja an der Stelle mal erwähnen, dass wir da natürlich in unserer kostenlosen Online-Community da natürlich auch noch überall immer vermehrt drauf eingehen.
Das stimmt. Und ansonsten würde ich sagen, schwimmen lernt man nicht, egal wie viel man über Wasser liest.
Das stimmt, genau. Tun und umsetzen ist das Wichtigste. Also ich halt mich da immer an den Rat meines Business-Mentors im übertragenen Sinne, und das kann ich jedem nur auch mit ans Herz legen, den Perfektionismus ausschalten und einfach mal, wie er sagt, rotz doch einfach mal was hin, verbessern kannst es immer noch. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort, um wirklich ins Tun zu kommen. Einfach mal anfangen, und dann merkt man, dass man ja, je mehr man das macht, immer besser wird.
Genau.
So,
So machen wir
Punkt.
das.
So machen wir
Punkt.
das, genau. War trotzdem wieder schön mit dir, und wir sehen
Ja.
uns nächste Woche.
Auf bald. Auf schöne neue
Genau.
Geschichten.
Ganz genau. Mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Das hat wieder richtig Spaß gemacht. Mehr Know-how für deinen Bestseller.
Das Video zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @derbestsellercode. Abonniere uns jetzt und hinterlass uns gern eine Bewertung.
Schreib dein eigenes Buch und werde Bestseller mit der wiederholbaren Strategie des Bestseller-Codes.